Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Der Mensch, das moralische Tier, darüber sprechen wir heute in SWR1 Leute. Und ich begrüße ganz herzlich Professor Philipp Hübel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Philosoph. Sie waren unter anderem Juniorprofessor für politische
Theoretische Philosophie.
Ich hab's doch hier auf meinem Zettel stehen, genau. Und haben sehr unterhaltsam und verständlich über moderne Philosophie geschrieben. Und wenn Sie sagen, dass Kleidung politische Gesinnung widerspiegelt, Sie haben jetzt ein, ist es gestreift? Ich muss mal ganz genau hingucken.
Ein gestreiftes Oberhemd.
Gebügeltes Oberhemd und ich glaube, eine graue Jeans war es an. Ja. Wie kann ich jetzt bitte schön auf Ihre politische Gesinnung schließen?
Da kann man nicht so viel sagen, weil es jetzt natürlich auch ein bisschen anders bezogen ist. Wir wissen erstmal natürlich, wir können gewisse Ausrichtungen, ob jemand sehr alternativ progressiv ist oder sehr traditionalistisch konservativ ist, können wir an der Kleidung sehen. Das ist irgendwie klar. Und jetzt gibt es Forscher, die sich gefragt haben, wieso ist das eigentlich so? Ist das einfach nur so eine Gruppenzugehörigkeit, so wie es Vereinsfarben gibt beim Fußball, oder steckt da mehr dahinter? Und da kommt raus, dass es schon etwas mit Persönlichkeitsstilen zu tun hat. Man weiß, dass konservatives Denken den Menschen ist, das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit wichtig. Also Ordnung, Struktur ist denen sehr wichtig. Leute, die sehr progressiv sind, linksliberal, denen ist Offenheit sehr wichtig, das Neue, Vielfalt. Und das zeigt sich auch, natürlich in Einzelfällen mag das anders sein, aber im Großen und Ganzen zeigt sich das in der Kleidung. Also alles, was geordnet und strukturiert ist, die gegelten Haare, der Haarhelm bei den Frauen, die saubere ordentliche Kleidung eher konservativ, alles, was dem etwas widerspricht, also wo man die Nähte sieht, wo man eine grobe Struktur hat, alles, was informell ist, also Hoodie, Turnschuhe, deutet eher das Progressive an. Das ist so ein bisschen die grobe Einteilung.
Wenn sich nichts rauslesen lässt, müsste ich jetzt bei Ihnen rein interpretieren, Sie sind dann irgendwo in der Mitte.
Genau, so, man kann natürlich vom Einzelfall jetzt nicht urteilen, zumindest weiß man auch in der Situation, zieht man sich auf eine bestimmte Weise an. Also wenn ich normalerweise T-Shirts trage, würde ich jetzt hier vielleicht im Studio eher ein Hemd tragen, deshalb muss man den Anlass sich auch anschauen. Aber es gibt diese groben Tendenzen. Es gibt noch eine andere interessante Beobachtung, Reinheit ist ein ganz wichtiges Thema im konservativen Bereich, also dass etwas sauber und ordentlich ist. Im progressiven Bereich ist die Kleidung oft ein Gegenentwurf zum Konservativen, also alles, was mit Unreinheit, mit dem Informellen zu tun hat. Vintage ist so ein Beispiel. Also man trägt etwas, was andere schon getragen haben. Das würden Konservative nicht machen.
Und jetzt geht die Forschung tatsächlich so weit, Untersuchungen anzustellen. Wer nackt auf dem Sofa lümmelt, wählt dann eher links. Wer im Schlafzimmer bügelt, angeblich eher rechts. Wie wissenschaftlich ist das denn?
Das ist relativ gut belegt. Da hat man einfach gesehen, man kann anhand von diesen Persönlichkeitsmerkmalen Gewissenhaftigkeit, also Leute, die Ordnung, Struktur wollen, kann man eher konservatives Denken erkennen. An Offenheit kann man eher progressives Denken erkennen. Und jetzt schaut man einfach, mit was sind eigentlich diese Merkmale wiederum korreliert. Und dann weiß man, werden dann so Fragen gestellt. Und man weiß jetzt zum Beispiel, wer sagt, ich lümmel mich gerne so nackt auf dem Sofa rum, lauf nackt durch die Wohnung. Das ist jemand, der eher einen niedrigen Wert bei Gewissenhaftigkeit hat, also eher nicht konservativ ist. Gibt immer Ausnahmen. Und umgekehrt jemand, der sagt, mir ist Kunst wichtig, oder jemand, der Andenken von Reisen zu Hause in seiner Wohnung hat. Das sind eher die Menschen, denen ist Offenheit wichtig, neue Eindrücke. Offenheit heißt immer, Leute wollen das Neue. Neue Leute kennenlernen, neue Länder, neue Speisen probieren. Daran erkennt man dann sozusagen die progressive Gesinnung.
Fällt sowas nicht häufig auch sogar zusammen?
Genau, es gibt auch beides. Natürlich, wir ist ja mal eine Verteilungskurve, also in der Mitte der Gesellschaft. Es gibt auch Menschen, die sind sehr gewissenhaft, also sehr strukturiert und gleichzeitig auch sehr offen. Und mittlerweile gibt es Untersuchungen aus den Online-Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook. Da hat man geschaut, was liken eigentlich die Leute, also was mögen sie, und hat mit denen einen Persönlichkeitstest gemacht. Das ist ein großes Forschungsprojekt, das in Cambridge durchgeführt wurde. Und das ist unglaublich erstaunlich. Da kann man dann wirklich sagen, aha, jemand liked gekringelte Pommes. Also ich wusste das nicht, was das ist, aber das sind Pommes, die haben offenbar so eine Spiralform. Ja. Kann man ziemlich sicher sagen, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, der wählt Demokraten. Jemand, der mag Harley Davidson, kann man ziemlich sicher sagen, wählt Republikaner.
Ab einem bestimmten Alter ist jeder Mensch für sein Gesicht verantwortlich, heißt es bei Camus. Sie sagen, das gilt auch für unsere Moral. Was prägt denn unsere Moral?
Idealerweise sollte es die Vernunft sein, haben Philosophen eigentlich von den Anfängen bis in die Gegenwart gesagt. Also wir sollten von universellen Prinzipien unser moralisches Handeln ableiten, Menschenrechte zum Beispiel oder aus dem Grundgesetz.
Wenn Sie idealerweise sagen,
genau,
heißt
jetzt
es schon,
zeigt
so
die
ist
Forschung,
es nicht.
Genau, das ist das Ideal. Und wenn man sich aber anschaut, wie ist es denn in Wirklichkeit, dann ist es oft nicht so. Und da spielt eine große Rolle, welche Emotionen wir haben. Und zwar nicht Emotionen im Sinne von, wenn ich wütend bin, bin ich ungerecht. Das ist klar, sondern es gibt bestimmte emotionale Neigungen, die Menschen haben. Zum Beispiel, ob sie sich schnell ängstigen oder schnell ekeln oder auch wann sie sich empören, also wütend werden. Empörung ist auch eine Form von moralischer Wut. Und diese Neigungen, die die Menschen haben, beeinflussen, welche moralischen Wertungen sie abgeben, auch wie sie selbst moralisch handeln.
Und verändert sich das im Laufe unseres Lebens, wenn es ja bei Camus heißt, ab einem gewissen Alter?
Es verändert sich im Laufe des Lebens und wir wissen aus der Forschung, man kann das zum Glück überschreiben und über sich selber nachdenken, also Selbstreflexion. Ich kann mich fragen, ich bin jetzt so und so aufgewachsen und ist das überhaupt richtig so, wie ich aufgewachsen bin? Ein Beispiel, was ich immer nehme, ist Homophobie. Also in den 50er Jahren war fast weltweit Homosexualität eine Straftat. Die meisten Menschen sind homophob aufgewachsen, hat gesagt, das ist was eine Sünde oder was Widerliches oder so, das darf man nicht tun. Und heute haben wir zumindest in der westlichen Welt sehr, sehr viel liberalere Auffassung, Homosexuelle können heiraten. Und da müssen dann viele Leute mal gesagt haben, also ich bin zwar so aufgewachsen, dass mir das gesagt wurde, dass das was Falsches ist, aber wenn ich mal drüber nachdenke, gibt es eigentlich keinen Grund, warum zum Beispiel Homosexualität eine Straftat sein sollte.
Jetzt sagt die Wissenschaft aber auch, zur Hälfte gehen Persönlichkeitsmerkmale auf Gene zurück, zur anderen Hälfte nur auf Erziehung. Also da wird ja häufig vieles auf andere Dinge geschoben.
Genau, das hat eine große Metastudie gezeigt. Also eine Studie, die guckt sich ganz viele Vererbungsstudien an und da zeigt sich zu einem gewissen Grad, man kann das nicht genauso sagen, aber das ist so eine ganz grobe Faustregel, 50-50, haben wir bestimmte angeborene Neigungen. Also es gibt Menschen, die kommen jetzt mal ganz platt gesagt etwas neugieriger und offener auf die Welt. Da ist es auch wahrscheinlicher, dass die später eher progressiv sind. Einige Menschen kommen eher etwas vorsichtiger, etwas rigoroser, etwas zurückhaltender auf die Welt. Da ist es wahrscheinlicher, dass sie konservativ werden. Aber zum Glück zeigt das auch die Forschung, die Erziehung, die kulturelle Prägung, die Umwelt kann sehr, sehr viel machen. Und das haben wir gesehen in den letzten 70 Jahren, hat sich die gesamte Menschheit hin zum Progressiven, also zum Liberalen, Toleranteren, Offeneren hin verschoben.
Und da haben Sie nochmal ganz genau drauf geguckt, auf das Konservative und das Progressive. Und jahrhundertelang galt das Konservativ eigentlich als Erfolgsmodell. Und wann wandelte sich das?
Man kann sagen, Konservativismus heißt ja, ich bleibe beim Alten. Und wenn die Umwelt sich nicht besonders schnell ändert, ist das eigentlich auch eine super Strategie. Also wenn ich sage, es hat sich bewährt. Ich übernehme die Religion meiner Eltern, auch den Beruf, die Werte, die Lebensweise. Das hat sich jetzt über Jahrhunderte so bewährt. Das mache ich weiter. Das ist immer dann, funktioniert immer dann, wenn die Umwelt ungefähr gleich bleibt. Jetzt sehen wir aber diese riesigen Umwälzungen eigentlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg, aber vor allen Dingen jetzt schnelle Globalisierung, Digitalisierung. Die Umwelt wandelt sich extrem schnell. Wir haben ganz viele neue kulturelle Eindrücke, neue Menschen, viele Menschen treffen aufeinander, Stile, Interessen. Und da ist jetzt plötzlich Offenheit, also sich dem Neuen gegenüber offen zu verhalten, eher eine Tugend. Man wird eher belohnt, wenn man eine gewisse Offenheit hat.
Jetzt sieht man durchaus Nachteile der Globalisierung, wenn man auf Lieferketten guckt, wenn man jetzt auf Infektionsketten guckt. Ist da plötzlich ein Wandel wieder im Gange? Stellen Sie so etwas fest?
Ja, die Globalisierung ist natürlich zweischneidig. Auf der einen Seite hat sie ganz viele Freiheiten mit sich gebracht und diesen kulturellen Austausch und die Welt näher zusammengerückt. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele negative Formen der Globalisierung. Sie haben es schon angesprochen, Pandemien verbreiten sich natürlich schneller und die Globalisierung führt zu einer weltweiten Ungerechtigkeit, die größer geworden ist. Also das sind die Nachteile. Und in Krisenmomenten, also sowas wie eine Pandemie, das zeigt auch die Forschung, tendieren Menschen dann eher wieder zu diesem, könnte sagen, autoritären Reflex. Sie wollen dann eher wieder zurück zu dem eigenen, zum nationalstaatlichen, zur Abgrenzung.
Im vergangenen Jahr ist Ihr Buch erschienen, Die aufgeregte Gesellschaft. Und Sie haben darüber geschrieben, dass selbst Gedanken an Infektionen Menschen Fremden gegenüber verschlossener machen. Ist das also eine ganz natürliche Reaktion?
In gewisser Weise ist es natürlich im Sinne von, wir haben diese Anlage. Man weiß aus der Forschung, wenn Leute eine starke Ekelempfindung haben, also sich schnell und nachhaltig ekeln, dann wählen sie eher konservativ und sind auch eher für religiöse Gedanken zu haben. Und Ekel ist erstmal ein Infektionsschutz. Und der hat uns in der grauen Vorzeit, als es noch keine Zivilisation gab, davor geschützt, mit Infektiösem uns zu abzugeben, mit verdorbenem Essen, mit Kadaver, aber auch, muss man sagen, mit fremden Menschen, die haben oft Infektionen mit sich gebracht, gegen die es keine Resistenzen gab. Und jetzt kann man das künstlich in einem Labor erzeugen, indem man Leuten zum Beispiel Videos zeigt von Infektionen und dann sie danach fragt, wie stehst du denn zur Einwanderung, etwas vereinfacht gesagt. Und Leute, die sich ekeln oder die Infektionen sehen, sind strenger, was Einwanderung betrifft.
Und wenn man das auf die Politik bezieht, dann geht das tatsächlich sogar so weit, dass Ebola in den USA die Kongresswahlen entschieden haben. Inwiefern?
Entschieden haben nicht, aber es gibt ein Anzeichen, dass in dieser Zwischenwahl, dadurch, dass das von Ebola geredet wurde, obwohl es in den USA keinen Fall gab, die Menschen so eine leichte konservative Verschiebung gemacht haben. Es gab einen zweiten Versuch zur Schweinegrippe, also Menschen, die geimpft waren mit der Schweinegrippe, wenn man denen Fragen gestellt hat zu allen möglichen konservativen Themen, zum Beispiel sowas wie Einwanderung oder ob die Polizei sehr streng sein sollte. Wenn die geimpft waren, waren die da relativ entspannt. Aber wenn sie nicht geimpft waren und man hat ihnen gesagt, du, es gibt jetzt gerade die Schweinegrippe, du könntest dich vielleicht infizieren, waren sie plötzlich strenger. Also gibt es eine Korrelation zwischen Infektionsängsten und konservativen Denken oder traditionalistischem Denken im Allgemeinen.
Aber das ist doch erstaunlich, dass Ekel offenbar einen so großen Einfluss hat. Inwiefern lässt sich das noch beobachten?
Alle Emotionen spielen auch eine Rolle in der Moral und bei Ekel ist es jetzt besonders gut untersucht. Also man zeigt Menschen jetzt Bilder von ekligen Dingen und es gibt dann einfach welche, die reagieren darauf ganz, ganz stark körperlich. Das kann man messen im Hirn, das kann man an der Hautleitfähigkeit messen. Auch was sie sagen, wenn sie sagen, sehen, oh, das ist furchtbar. Man stellt Leuten Fragen, sagt zum Beispiel sowas wie, könntest du dir vorstellen, einen gebrauchten Pullover zu tragen? Und manche Menschen sagen, ja klar, mache ich jeden Tag. Und einige sagen, nee, von jemandem anderen, was fremden Pullover würde ich niemals anziehen. Und an solchen Merkmalen kann man sehen, wie ist die Ekelempfänglichkeit und kann dann fragen, wie stehst du zu politischen Dingen? Und das ist sehr, sehr stark weltweit korreliert. Also es ist in fast allen Weltregionen untersucht worden. Und man kann sagen, wer sich schnell ekelt, wählt eher traditionalistisch konservativ.
Aber das kann sich die Politik ja sehr perfide zunutze machen, indem sie dann auch manipuliert. Haben Sie Beispiele dafür?
Genau, das ist eine politische Taktik, die man besonders am rechten Rand findet, dass man den Gegner diffamiert, indem man ihn als eklig darstellt. Also Trump hat das extrem gemacht im Wahlkampf. Der hat dann gesagt, Hillary Clinton, die musste kurz rausgehen. Also sie ging auf die Toilette, hat gesagt, wo geht die jetzt dahin? Ich will das gar nicht wissen. Also hat sozusagen eine basale Körperfunktion so in den Vordergrund geredet. Er hat gesagt, wie sein Kollege ist, das ist ja widerlich. Aber auch die Rede von dem politischen Gegner, also ihn mit Tieren zu vergleichen oder zu sagen, ja, das sind linksgrün versifft, ist vielleicht so ein schönes Beispiel. Ja, Siff kommt von Syphilis, das ist eine Krankheit. Die Rede, dass man Schimpfwörter verwendet, indem man die Speisen oder die Handlungsweisen von Leuten abwertet. Also all das sind Mechanismen, die sagen sollen, der Gegner ist widerlich und wird dadurch abgewertet und ist nicht sozusagen auf der gleichen Ebene wie wir.
Und wird aber erstmal nicht häufig als Mechanismus erkannt, sondern spielt auf eine unbewusste Ebene an, auf eine Metaebene und dadurch ist es vermutlich auch in vielen Fällen erfolgreich.
Genau, es kann erfolgreich sein. Man kann sich dagegen schützen, wenn man darüber nachdenkt und das weiß, dass das ein Mechanismus ist, aber die Versuche zeigen, dass es zumindest ein bisschen die Leute verschiebt. Und im ganzen ganz Extremfall, also man weiß auch, dass Tötungshemmung vermindert wird. Also die Untersuchungen zu Genoziden von den Anfängen der Menschheit bis heute zeigen immer, dass die Gegner dargestellt wurden, nicht als Menschen, sondern als Tiere, als Untermenschen, als Kakerlaken. Also dieses Motiv, dass man erst dann Gewalt gegen den Gegner anwenden kann, wenn er eklig ist, wenn er nicht dazugehört zur Gemeinschaft. Das zieht sich durch die Menschheitsgeschichte.
Tradition und Offenheit, alt und jung, rechts und links. Philipp Hübel, die Welt ist polarisiert und die politische Debatte wird in links und rechts aufgeteilt. Das führt heutzutage auf die falsche Fährte, sagen Sie. Denn das lässt sich alles gar nicht mehr so einfach einordnen. Haben Sie ein Beispiel dafür?
Ja, das...
Ich glaube, also, an dem Begriff Freiheit haben Sie es im Buch mal deutlich
ja,
gemacht.
Ja, ich würde es vielleicht festmachen an konservativ und progressiv in den verschiedenen Ländern. Also wenn man sich anschaut, in Amerika gibt es die Liberalen, die Liberals und die Konservativen, die Republikaner. Wenn man sich dieses Schema auf Deutschland übertragen würde, müsste man sagen, selbst jemand in der CDU, CSU, das sind jetzt die eher konservativen Parteien in Deutschland, würde immer noch als Liberaler in den USA durchgehen. Weil in den USA einfach die Extreme viel, viel stärker besetzt sind. Deshalb muss man schon bei dieser Einteilung schon von Anfang an etwas vorsichtig sein, wo man jemanden ansetzt.
Und solche Urteile gelten ja auch nicht per se. Also es melden sich auch einige Hörer, die sagen, ja, aber Sauberkeit und Ordnung hat doch nicht gleich etwas mit konservativ und damit auch mit Recht zu tun. Nein, das ist natürlich keinesfalls so.
Genau, mit rechts meint man im Angelsächsischen ja einfach rechts der Mitte. Da würde man sagen, wenn man konservativ ist, ist man auch rechts. Im Deutschen hat das aber eine ganz andere Bedeutung. Wir meinen mit rechts jetzt wirklich den rechten Rand. Und Konservativere sind rechter als Linksliberale, würde ich sagen. Aber sie sind nicht rechts in dem Sinne, wie wir im deutschen Recht sagen. Und wenn man es nochmal an Beispiel von Freiheit festmacht, allen Menschen ist Freiheit wichtig. Aber wenn man jetzt die verschiedenen Lager sich anschaut, kann man sehen, zum Beispiel im liberalen und konservativen Lager, die haben einen ähnlichen Freiheitsbegriff. Die sind in anderen Dingen ganz unterschiedlich, aber die sagen, Freiheit soll, heißt für mich, der Staat soll sich möglichst raushalten, ich möchte mich als Individuum frei bewegen, der Staat soll nicht mir reinreden und nicht der Wirtschaft. Wenn man sich Freiheit anguckt im eher linken Lager, dass ich zu den Progressiven zähle, denen ist wichtig, dass da darf der Staat ruhig stark sein, darf eingreifen, solange er die Freiheit von den Minderheiten, den benachteiligten Gruppen sicherstellt. Also alle würden sagen, mir ist Freiheit wichtig, aber wie das im Einzelnen aussieht, kann ganz verschieden sein.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Politik gucken, da ist ja festzustellen, dass sich die Parteien im Grunde immer mehr annähern. Das macht es für die Parteien selbst wahrscheinlich umso schwieriger.
Genau, in einem Zwei-Parteien-System wie die USA ist es so, da gibt es eine Polarisierung, weil entweder ich bin für die einen und dann bin ich automatisch auch gegen die anderen und die gehen auseinander. In Deutschland ist es jetzt so, wir haben 5, 6 Parteien und die sind langsam nähern sich der Größe an, muss man mal schauen. Aber wir können in viele Richtungen jetzt ausweichen und Parteien müssen natürlich jetzt ihre Wählerschaft vergrößern und in verschiedene Milieus hineingehen. Und die Milieus sind nicht mehr so sauber abgegrenzt, dass ich sage, wenn ich sage, mehr Recht und Ordnung, kriege ich die eine Hälfte und wenn ich sage, mehr Schutz für Minderheiten, kriege ich die andere, sondern das gibt viele Dimensionen und deshalb wird es für die Parteien extrem schwierig, da ihre Bereiche auszuweiten und neue Wähler zu gewinnen, ohne die alten woanders zu verlieren.
Was bedeutet das auf der anderen Seite für die Wähler? Ist für die Wähler Abgrenzung nicht gerade für eine Unterscheidbarkeit wichtig?
Das ist sehr wichtig, genau. Wir können manchmal gar nicht mehr richtig sagen, worin sich Parteien in einzelnen Punkten unterscheiden. Und es führt auch dazu, wenn wir viele Parteien haben, wird es eher große Koalitionen geben. Jetzt haben wir eine zwischen zwei großen Parteien. Vielleicht haben wir mal eine Dreierkoalition in Zukunft. Das heißt, wir machen schon Abstriche, wenn wir eine Partei wählen. Jetzt sehen wir, die muss mit zwei anderen, die wir nicht wählen wollten, zusammengehen. Die müssen wiederum Kompromisse schließen, um eine Linie zu finden. Die Enttäuschung wird größer sein bei den Wählern und Wählerinnen und Wählern, weil sie natürlich sagen, das habe ich mir aber anders vorgestellt.
Der Anteil, das heißt, der Nichtwähler wächst?
Ja, das muss man sehen. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob man das so vorhersagen kann. Aber zumindest wird die Enttäuschung größer sein, wenn es mehr bunte Mischmöglichkeiten gibt in der Parteienlandschaft.
Philipp Hübel ist zu Gast in SWR 1 Leute, Philosoph mit einer 6-jährigen Vergangenheit in Stuttgart. Wenn Sie an Stuttgart denken, welcher Gedanke kommt Ihnen zuerst in den Kopf?
Dass das Essen so gut ist. Wenn man aus Berlin kommt, dann muss man eine Bäckerei suchen, die gutes Brot verkauft. Das ist nicht so leicht. In Stuttgart war es eigentlich egal, wo man hingeht. Das Essen hat immer eine unglaublich hohe Qualität.
Sie waren Juniorprofessor für theoretische Philosophie. Gibt es denn so einen Philosophen, der Sie am meisten inspiriert hat?
Mich haben verschiedene Leute inspiriert. Einer, der gar nicht Philosoph ist, ist Noam Chomsky. Der ist Linguist, aber hat auch philosophisch gearbeitet und hat die Sprachwissenschaft revolutioniert. Das hat mich in meiner frühen Zeit, in meinem Studium, aber auch Anfang meiner Doktorarbeit, das hat mich dann stark beeinflusst. Und es gibt einen amerikanischen Philosoph, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, der heißt Donald Davidson. Den kennt man aber eigentlich nicht so im öffentlichen Diskurs.
Aber Sprache ist ja ein Thema, an dem Sie dran geblieben sind. Also das scheint Sie nach wie vor auch zu interessieren. Und auch gerade, wie mit Sprache umgegangen wird und wie mit Sprache Menschen auch beeinflusst werden. Warum ist das für Sie so ein spannendes Thema?
Also Sprachphilosophie ist erstmal deshalb interessant, weil wir als Menschen diese Fähigkeit haben, über uns Gedanken über alles Mögliche zu machen. Das können wir nur, weil wir sprachliche Begriffe haben, die Tiere nicht haben. Tiere haben vielleicht auch Begriffe und können zwischen Freund und Feind und Essen und so, können die unterscheiden. Aber über solche Dinge nachzudenken, wie das Universum oder Demokratie oder die Gesellschaft oder Schönheit, dafür muss man eine Sprachfähigkeit haben. Und dann ist es natürlich auch psychologisch interessant, weil, wie Sie gesagt haben, Sprache, die einzige Möglichkeit ist, komplexe Informationen auszutauschen und wir wissen, Wörter und Sätze haben auch immer noch weitere Funktionen, können uns zum Beispiel in die eine oder die andere Richtung locken und da ist es sehr wichtig in einer heutigen Zeit, wo alle möglichen Leute uns manipulieren wollen, uns sprachsensibel zu sein, in alle möglichen Richtungen. Also sei das, ob das jetzt sozusagen fremdenfeindliche Hetze ist, aber es können auch Leute sein, die uns was verkaufen wollen in der Konsumwirtschaft. Es können Politiker sein, die uns irgendwas framen wollen, also in die eine oder andere Richtung drehen wollen. Da sollte man, da kann es nicht schaden, ein bisschen sensibilisiert zu sein.
Und bei Ihren Arbeiten zieht sich wie ein roter Faden durch, dass sich das Bewusstmachen so ein wichtiger Punkt ist. Das schließt ja im Grunde daran an, weil für viele ist so das große Mysterium das Unbewusste. Für Sie ist aber das große Mysterium das Bewusste.
Genau, aus zwei Gründen. Einmal ist es so, wir haben ganz viele Voreinstellungen in uns, in unserem Denken, Fühlen und Handeln. Das haben wir alles aus der Vorzeit mitgenommen. Die Emotionen zum Beispiel, die automatisch ablaufen, die Intuition, die uns Informationen gibt. Und wir denken erstmal so, oh, wir sollten uns auf unseren Bauch verlassen, auf unsere Intuition. Die Forschung zeigt aber, das führt fast immer eher zu negativen Konsequenzen. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir uns Dinge bewusst machen können und überlegen können. Zum Beispiel, ich habe Angst vor Terroranschlägen und jetzt kann ich mir überlegen, ist die überhaupt gerechtfertigt? Was sagt die Statistik? Und wir können diese Bauchgefühle überschreiben. Das ist eine wichtige Form des Bewusstseins. Wir können darüber nachdenken. Und dann ist philosophisch gesehen natürlich auch Bewusstsein deshalb so spannend, weil es ein sonderbares Phänomen im Universum ist. Also es gibt viele Dinge, die sind unverstanden, wie schwarze Löcher oder die Elementarteilchen. Aber alles, was wir darüber herausfinden, bleibt eigentlich in der im Bereich der Wissenschaft. Wir können es mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Wir können es objektiv uns anschauen, zum Beispiel wie Elektronen sich verhalten. Aber wenn wir Bewusstsein haben, bleibt immer diese subjektive Perspektive. Jeder hat sein eigenes Bewusstsein. Wir wissen, es hängt vom Hirn ab, aber das Hirn selber aus den Zellen, aus denen es besteht, hat kein Bewusstsein. Aber wir haben eins und es gibt uns als Personen. Und das, sagen Philosophen, ist das größte Rätsel der Wissenschaft.
Was sagen Sie, wenn Sie auf einer Party sind, welchen Beruf Sie ausüben? Wie lautet die Antwort bei Ihnen schon mal?
Also normalerweise sage ich schon, dass ich Philosoph bin, aber ich war ja auch mal jung und da fanden wir das ganz lustig, auf Partys immer irgendwas zu erzählen, was man macht, und haben uns dann so ein bisschen von den Fragen der Leute leiten lassen. Also irgendjemand sagt, war in New York zum Beispiel, sagt jemand, oh, du kommst aus Schottland, ich höre da einen Akzent raus, habe ich immer erstmal ja gesagt. Und dann haben die Leute sozusagen so eine Art Person in ihrem Kopf von einem erschaffen, weil sie so ein Bild hatten, und ich habe dann versucht, das irgendwie zu bestätigen. Das hat Spaß gemacht, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her.
Ist es denn manchmal auf Partys anstrengend zu sagen, man ist Philosoph, weil dann so viele Fragen kommen?
Ja, das ist richtig. Es war früher so, es gibt immer so eine komische Mischung aus Bewunderung, dass man, früher, als ich gesagt habe, ich studiere das oder ich unterrichte das, dann waren die Leute erstmal so, wow, das ist ja was ganz Besonderes. Aber es war auch gemischt mit so einer gewissen Skepsis, dass man gesagt hat, also warum sollte man sich jetzt mit so weltfremden Dingen beschäftigen? Also eine Mischung aus Anerkennung und Skepsis, würde ich sagen, war so der typische Gesichtsausdruck.
Sind es weltfremde Dinge?
Das glaube ich nicht. Sie sind natürlich abstrakt. Philosophie ist abstrakt, weil es um die allgemeinsten Begriffe geht. Was ist Gerechtigkeit? Was ist Freiheit? Was ist Materie? Was ist Zeit? Das sind natürlich sehr, sehr allgemeine Fragen, die man sich im Alltag normalerweise so erstmal nicht stellt. Aber natürlich sind philosophische Fragen auch dann wieder sehr nah an unserem Leben, weil sie natürlich genau fragen, was macht den Menschen aus? Und wenn man zum Beispiel solche Fragen nach Gerechtigkeit stellt, sind das zwar allgemein philosophische Fragen, aber Gerechtigkeit ist jedem Menschen im Alltag wichtig. Deshalb ist es auch nicht so absurd oder so weit hergeholt, sich darüber systematisch Gedanken zu machen.
Und Sie sagen, Philosophie sollte klar und verständlich sein. Da gibt es ja auch andere Denker, die als sehr kompliziert beschrieben werden. Warum ist es häufig so kompliziert?
Dabei gibt es verschiedene Gründe. Erstmal ist Philosophie ein methodisch und auch stilistisch sehr buntes Fach mit ganz vielen Stilen. Wenn man sich jetzt so zum Beispiel die Physik anschaut, da haben alle ungefähr denselben Stil, haben dieselbe Literatur gelesen, arbeiten auf dieselbe Weise.
Kann man sich auf Formeln verlassen?
Genau, das auch. Und in der Philosophie gibt es eine große Bandbreite. Es gibt so einen Teil, zu dem ich mich zähle, analytische Philosophie. Das sind eher so, etwas überspitzt gesagt, Mathe-Nerds, die sehr formal arbeiten, sehr klar sein wollen und sehr einfach schreiben im Sinne von, dass sie keine Wörter oder Begriffe verwenden, die sie nicht einführen oder definieren. Aber es gibt auch einen literarischen Stil, der als Philosophie durchgeht, wo vielleicht andere sagen würden, ja, das ist eher sowas wie so freie Kulturbetrachtung. Und da ist es oft hilfreich, um bekannt zu werden, wenn man sehr originell ist. Und oft sind Leute originell auf Kosten der Wahrheit oder der Genauigkeit und haben dann tolle Begriffe und tolle Wörter da und haben auch viele so Aha-Effekte, so Pointen. Du denkst zum Beispiel, das Kino würde deine Wünsche befriedigen. Nein, ich sage dir, das Kino gibt dir erst die Wünsche. Das sind immer so kleine Pointen, die so Aha-Effekte auslösen. Und ich glaube auch, es gibt auch eine ein Publikum, das das eher mit Philosophie verbindet. Also wenn es irgendwie assoziativ, metaphorisch ist, vielleicht auch schwer zu verstehen, dann ist es besonders philosophisch. Das sind so ein bisschen die Traditionen.
Die Bundesregierung hat sich zunächst die Virologen hinzugezogen und jetzt steht mehr und mehr die Ethikkommission im Vordergrund, wenn es um die Corona-Pandemie geht. Wie analysieren Sie das?
Es waren ja immer moralische Fragen, die sich die Regierung stellen musste. Wir haben verschiedene Anforderungen. Der Staat muss die Freiheiten der Bürger sicherstellen, aber er muss den Schutz der Bürger auch sicherstellen. Und jetzt haben wir gesehen, bei der Pandemie, Schutz und Freiheit geht nicht gleichzeitig. Wenn wir Leute schützen müssen, müssen wir die Freiheiten einschränken. Das war schon eine ethische Frage, nämlich wie schränke ich etwas ein, um etwas anderes zu schützen? Oft ist es in der Moral so oder in der Ethik, man muss Prinzipien gegeneinander abwägen. Man kann die nicht gleichzeitig perfekt erfüllen, das ist leider so. Und am Anfang ging es erstmal nur um den Schutz, weil man gute Gründe hatte zu sagen, wenn das jetzt exponentiell so hoch geht, wir haben das in Italien gesehen, dann wird das katastrophal werden in Deutschland, das ist jetzt abgewendet worden. Und dann muss man sich natürlich sofort die Frage stellen, wie balancieren wir jetzt genau diese Frage aus? Denn jede Maßnahme, jeder Lockdown, jede Beschränkung hat ganz viele weitere Folgen, die auch moralisch relevant sind. Wir haben ja schon gehört, Arbeitslosigkeit, soziale Folgen, Folgen für die Kinder, die nicht in die Schule gehen können, für Studierende, die nicht studieren können und so weiter.
Also stellen sich natürlich viele weitere Fragen in Folge. Wer könnte dann nach der Ethikkommission gefragter Experte sein?
Ich glaube, es gibt immer zwei Gruppen für Expertinnen und Experten. Einmal die reinen Faktenfragen. Da brauchen wir Virologen, aber genauso Ökonomen und Soziologen, die sagen, was passiert denn, wenn so und so es in die und die Richtung weitergeht. Aber, und das ist ziemlich wichtig, wir müssen halt auch diese normativen, diese moralischen Fragen stellen. Wie wollen wir denn zusammenleben? Wie viel Risiko will man eingehen und was betont man? Und das ist eigentlich am Ende eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung, weil alle Bürgerinnen und Bürger müssen am Ende entscheiden, wie viel Sicherheit und wie viel Freiheit bin ich bereit aufzugeben. Und da sieht man auch aus der Forschung, die Leute haben da nicht alle dieselben Auffassungen, sondern da gibt es sehr, sehr starke Unterschiede im subjektiven Sicherheits- und Freiheitsgefühl. Und das ist ein demokratischer Prozess, der jetzt öffentlich verhandelt wird in den Medien, aber auch in den öffentlichen Kanälen, das auszubalancieren, wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen.
Sie schauen ja auch auf Ängste und wie ungleich Ängste verteilt sind. Sie haben das eben schon mal kurz angesprochen, da ging es um Terrorismus. Wenn wir jetzt auf die Ängste allgemein schauen, die größten Gefahren liegen aber ganz woanders.
Das ist oft so. Angst ist erstmal evolutionär gesehen ein Mechanismus, der Tiere oder uns Menschen vor Gefahren warnt. Also wir haben immer dann Angst, typischerweise, wenn eine Gefahr kommt. Wir haben Angst vor Spinnen und vor Schlangen und vor bösen Tieren, die auf uns zukommen und vor Abgründen und so weiter. Und da reagiert unser Körper und sagt, Achtung, da ist eine Gefahr. Er warnt uns sozusagen, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Und jetzt ist es so, in der modernen Zivilisation haben wir ganz viele Ängste, die uns warnen, aber die oft übers Ziel hinausschießen, die sozusagen, wenn man sich die Statistiken anschaut, nicht gerechtfertigt sind. Mein Beispiel ist immer Flugangst. Es ist mittlerweile sicherer, sein Leben in einem Flugzeug zu verbringen als auf der Erde. Also es ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben auf der Erde ist höher als im Flieger, rein statistisch. Aber viele Menschen haben Flugangst, weil das Ding wackelt, man ist eingeschlossen. Das ist keine Situation, die uns sozusagen von unserer Biologie her nahe liegt. Und dann gibt es viele andere Ängste, die der Statistik nicht entsprechen. Wenn man Deutsche fragt, wofür habt ihr die größte Angst, war ganz oft oben unter den ersten Plätzen immer Angst vor Terrorismus, weil wir das in den Medien ständig hören. Die Wahrscheinlichkeit, durch Terror zu sterben, war aber sehr, sehr gering in den letzten 20 Jahren. Es sind nur wenige Menschen gestorben. Ich weiß die Zahl nicht, aber so ungefähr 30, sagen wir mal, rechter Terror und islamistischer Terror zusammengenommen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, etwas wie zum Beispiel die eigene Wohnung, die man als sehr sicher und behaglich, als Ort der Ruhe und des Zurückzugs nimmt, ist ein sehr gefährlicher Ort. Es sterben jedes Jahr etwa 10.000 Menschen durch Haushaltsunfälle.
Aber wir haben jetzt der demografischen Entwicklung auch Tendenz steigend?
Genau, es steigt. Und wir haben jetzt aber keine Angst, dass wir auf der Teppichkante ausrutschen oder im Bad uns hinlegen. Aber davor sollten wir eigentlich viel mehr Angst haben und viel weniger vor durch Terroristen im öffentlichen sozusagen Verkehr oder so zu sterben.
Wir wollten über Verschwörungstheorien sprechen. Sie haben darüber geschrieben und per se sind Verschwörungstheorien erstmal nichts Schlechtes. Warum?
Ich würde sagen, Verschwörungstheorien sind für sich genommen doch was Schlechtes, aber der Impetus, den Leute haben, ist erstmal einer, der kritisch ist und skeptisch ist. Und damit beginnt auch die Philosophie und die Wissenschaft, zu sagen, es gibt eine Mehrheitsmeinung und vielleicht ist die falsch. Also das ist erstmal ein richtiger Impetus. Aber dann nimmt die Verschwörungstheorie die falsche Abzweigung. In der Wissenschaft würde man dann sagen, oh, wenn ich die Mehrheitsmeinung angreife, brauche ich gute Belege. Ich muss das systematisch überprüfen. Ich muss Daten erheben und so weiter, Methoden anwenden. Und das machen die Verschwörungstheoretiker nicht mehr, sondern die springen dann sehr schnell dahin zu sagen, hinter allem, was Schlechtes auf der Welt passiert, nichts ist, wie es scheint, sondern hinter allem Schlechten steckt eigentlich ein Masterplan von einer kleinen Gruppe. Und die haben dann oft keine Belege oder sehr, sehr vage Sachen und wenden halt gerade diese sozusagen wissenschaftliche Methode nicht an.
Und früher waren Verschwörungstheorien ein Phänomen der Mitte der Gesellschaft, vom 18. bis sogar weit ins 20. Jahrhundert hinein. Wann hat sich das denn geändert?
Ja, da kann ich nur das wiedergeben, was so die Historiker sagen. Wir haben leider jetzt natürlich keine systematischen Untersuchungen aus den letzten Jahrhunderten, was die Leute wirklich geglaubt haben. Aber es gibt einige Hinweise, dass Verschwörungstheorien sehr verbreitet waren. Also dass auch sehr kluge, gebildete Leute auch in der Politik, in der Wissenschaft wirklich groben Unfug geglaubt haben. Und spätestens sozusagen ab Mitte des 20. Jahrhunderts sind Verschwörungstheorien mehr verschrien. Aber man hat auch viel, viel besser verstanden, was so die Psychologie und die Logik hinter diesen Verschwörungstheorien ist. Also diese Idee, dass die Macht irgendwie missbraucht wird von irgendeiner kleinen Gruppe.
Ja, Sie haben die dann aufgeteilt in Lügner, Bullshitter und Trottel. Wie unterscheiden sich diese Gruppen?
Das ist erstmal nur grundsätzlich erstmal, wie Leute Unfug verbreiten in der Welt. Lügner sagen absichtlich die Unwahrheit. Es gibt aber auch Leute, denen ist gar nicht so wichtig, ob das wahr oder falsch ist. Die posten einfach mal was oder sagen einfach mal was. Und die nennt man in der Philosophie die Bullshitter. Also die sagen, könnte auch stimmen. Vielleicht sagen die sogar was Richtiges, aber ihnen ist eigentlich egal, was sie sagen. Und Lügner und Bullshitter zusammen, das sind die, die Fake News produzieren, die auch Verschwörungstheorien verbreiten. Aber die hätten keinen Erfolg, wenn es nicht so viele Leute gäbe, die drauf reinfallen. Also die das sehen und denken, könnte plausibel sein, ich leite das mal weiter. Oder ja, ich habe auch mal schon sowas gedacht. Und wenn es diese Trottel nicht gäbe, also wenn jeder sozusagen wissenschaftlich alles überprüfen würde, gäbe es keine Fake News und keine Verschwörungstheorien.
Die Zahlen sagen was anderes. Mehr als die Hälfte der Amerikaner glaubt an mindestens eine Verschwörungstheorie. Und in Deutschland stoßen gängige Theorien bei bis zu einem Drittel der Bevölkerung auf Resonanz. Können Sie erklären, was den Glauben daran so stark macht?
Ja, da gibt es zwei Faktoren. Das ist mittlerweile psychologisch super untersucht. Also einmal hat es was mit dem Denkstil zu tun. Leute, die einen eher intuitiven Denkstil haben, eher etwas spirituell sind, eher sagen, ich folge dem Bauchgefühl, nicht so gut mit Zahlen umgehen können, die sind anfälliger, weil es hat schon was mit wissenschaftlichem Denken zu tun. Also das ist ein Faktor. Aber der wichtige ist auch wieder ein emotionaler Faktor, der hat was mit Moral zu tun. Verschwörungstheoretiker sagen, sie haben wenig Kontrolle über ihr Leben. Sie haben das Gefühl, sie sind sozial abgehängt. Die da oben machen, was sie wollen. Sie haben keine Wirksamkeit in der Welt. Und wenn man dieses Gefühl hat des Kontrollverlustes, dann scheint es eine starke Neigung zu geben, zu sagen, entweder ich suche mir jemand anderen, der ist dafür verantwortlich, diese kleine Gruppe. Und das kann dann zufällig sein, welche man findet. Die CIA, die Rothschilds, die Regierung, die Eliten, wer auch immer. Das ist der eine Faktor. Und das zweite ist so ein bisschen, ich habe jetzt etwas anderes, was mich besonders macht. Ich habe ein Geheimwissen. Die anderen sind sozusagen Schlafschafe, die haben überhaupt keine Ahnung. Aber ich bin derjenige, der was Besonderes hat. Und das scheinen diese Funktionen zu sein, dass das Leuten so eine Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien gibt.
Und die Philosophie ergründet eben auch das. Was ist es, was Sie in der Philosophie so begeistert und antreibt?
Also mich haben, glaube ich, immer schon so, sagen wir mal, so wissenschaftliche Fragen interessiert, schon in der Schulzeit. Eigentlich alle Fächer, die es gab, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Aber dann fand ich besonders interessant, diese ganz allgemeinen Fragen zu stellen, diese Was-Fragen. Ne? Also Naturwissenschaftler versuchen, irgendwelche Naturgesetze rauszufinden, wie funktioniert Photosynthese, finde ich auch spannend. Aber die Frage sich zu stellen, was ist eigentlich ein Naturgesetz? Oder was machen wir eigentlich, wenn wir die Natur untersuchen? Oder ist das wahr, was wir da rausfinden? Oder sind das nur Konstruktionen? Diese Fragen haben mich irgendwie unglaublich fasziniert.
Dann herzlichen Dank für Ihre Einblicke heute Vormittag, Philipp Hübel.
Danke.
Eins gehört.